Gruß. Grüße jemanden beim Vorbeigehen. Einen Inder, keinen Touristen. Nur mit den Augen. Oder mit einem leichten Kopfnicken. Oder durch eine leichte Verbeugung. Sei es jemand vom Hotelpersonal? Die Frau, die ab 7 Uhr morgens mit dem Reisigbesen die in der Nacht herabgefallenen Blätter vom Rasen kehrt? Oder der Kellner, der dir die Wasserflasche auf den Tisch stellt? Oder auch die elegante Managerin, die im smaragdgrünen Sari funkelt wie eine Raubjungfer? Es kann auch auf der Straße sein, der Souvenirverkäufer oder der Wirt, der dir ein einfaches Mahl auf den Tisch stellt und dazu heißes Wasser. Du blickst ihn freundlich an und sofort springt sein Mund auf. Ihr Mund geht auf wie eine Knospe. Strahlend weiße Zähne erscheinen und ein Lächeln geht auf, das euch beide verwandelt. Ein Leuchten aus Mund und Augen. Sie strahlt dich an. Eine kurze Verbindung, eine Gegenwart von anderswoher. Eine augenblickhafte Offenbarung der Schönheit der Menschen. Ein Zuwachs an stiller Lebendigkeit. Allein dafür könnte man nach Indien fahren. Allein dafür haben die Inder so viele Religionen. Und dann das Nicken. Es gibt hier eine Form des Nickens, wie Bejahung insgesamt. Ein Kippen des Kopfes, Stirn und Kinn in der Gegenrichtung. Man könnte das für ein Zögern halten, ein Abwägen. Aber wenn du jemanden um den Weg gefragt hast, dann zeigt er dir die Anerkennung für die Frage. Man nimmt dich ernst. Deine Frage wird verstanden und aufrichtig beantwortet. Wenn du im Fachgeschäft etwas für deine Kamera suchst, dann wird dein altes Fabrikat geschätzt und dein Bemühen, Indien ins Bild zu setzen. Wenn du im Menschengewühl der Andreas-Basilika den Vikar im weißen Talar am Eingang des Pfarrhauses stehen gesehen hast und ihn fragst nach dieser Anbetung, wieso am Donnerstagvormittag so viele Menschen bei der eucharistischen Anbetung? Dann lächelt er und kippt den Kopf und zeigt dir, er ist stolz auf den Glauben seiner Christen. Er freut sich über die Frage. Er genießt es, davon zu erzählen, dass jeden Donnerstag Anbetung ist. Gern redet er über das charismatische Gebet mit den inbrünstigen Gesängen. Gern zeigt er dir seine Welt. Das sind nun die Thomaschristen. Mit Freude führt er dich zur Speisensegnung, bahnt eine Gasse durch die Wartenden nach vorne zu den Töpfen. Ausführlich beschwört und besprengt er mit ausholenden Gesten, antwortet einem Gläubigen mit Behinderung, entgegnet ihm freundlich, geht mit ihm ein paar Schritte. Der Schaffner nickt, als ich ihm mein Ziel sage. Er kennt die Station, er wird darauf achten. Ich habe einen Sitzplatz, einen sehr schmalen Sitzplatz. Es ist ein katholischer Bus. Beim Fahrer ein Herz-Jesu-Bild, ein Rosenkranz, Blumengirlanden. Im nächsten Bus ein Bild von Gott Shiva mit Reizack und Gemahlin Parvati, Blumengirlanden. Im nächsten Gott Shiva als Kämpfer mit Schlangen um den Hals, Reizack, Blumengirlanden. Und am Armaturenbrett Figuren der heiligen Familie. Indische Grenzenlosigkeit. Wir passieren Kirchen und Tempel. Zuweilen eine Moschee, immer eine Kapelle zur Straße hin. ein Heiligenbild, ein Namenszug. Man zeigt, wer man ist, deklariert, was hier verehrt wird, präsentiert sich den Vorbeiziehenden. Sie kennen alle Heiligtümer der Stadt, nicht nur der eigenen. Du kannst jeden fragen. Erst nach Tagen entdecke ich, dass der Pfarrer, der mich zu den Kirchen bringt, Hindu ist. In Kaschmir habe ich einen muslimischen Pfarrer. Er bringt mich zum Grab Jesu. Grab Jesu? Fragt er und schüttelt ungläubig den Kopf. Jesus in Srinagar? Er glaubt es nicht. Aber es ist eine muslimische Familie, die das Grab im eigenen Haus hat und niemanden hereinlässt. Muslime glauben nicht an Kreuz und Auferstehung Jesu. Aber Jesus in Kaschmir, das will Bilal nicht glauben. Er ist Pfarrer des katholischen Pfarrers. Hausdiener ist ein Chinese. Er weiß, was Christen glauben. Er zeigt mir das Grabmonument von Scheik Mohammed Abdullah und seiner Frau. Er war mehrmals Kaschmirs Ministerpräsident, sie Politikerin, Präsidentin des Roten Kreuzes, Kämpfer für Frauenrechte in Indien. Das ist Bilals Grabmonument. Er weiß, wer da verehrt wird, auch wenn es schwierig ist. Das weithin über den See sichtbare Grabmonument ist mit Gitter und Stacheldraht abgesperrt. Der Parkwächter lässt mich hinein. Mohammed Abdullah war immerhin verantwortlich für die Zurückdrängung der kaschmirischen Hindus und das Ende der Sikhs-Herrschaft. Er wurde verbannt und von Indira Gandhi zurückgeholt. Eine schwierige Geschichte. So wie Indira Gandhi eine schwierige Geschichte ist. Ganz Indien besteht aus schwierigen Geschichten. In der Mittagspause, als wir Reisenden uns die Füße vertreten in Kargil, in der Mitte zwischen Srinagar und Leh, erzählen die Israeli von ihrem schwierigen Land. Sie befürchten eine Teilung ihres Landes. Nicht in einen Judenstaat und einen Palästinenserstaat, sondern in einen faschistischen Staat der Ultraorthodoxen und einen liberalen, demokratischen Staat. So weit ist die Spaltung schon fortgeschritten. Die Welt fällt auseinander. Wir gehen essen mit dem Pfarrer, knapp an der schwerst bewachten Grenze der Welt. Hinter den Bergen ist die pakistanische Armee, hier die indische. Der letzte Überfall der Pakistani ist wenige Jahre her, gerade an dieser Stelle. Mit dem Auseinanderfallen wird Politik gemacht. Die Trennlinien befeuern den Zusammenhalt und stärken die Parteien. Kampfparteien. In allen Staaten wachsen Kampfparteien. Sie werden erwartet und gewählt. Die Zeit des Zusammenkommens ist vorbei. Jetzt wachsen die Trennlinien. Siehe der Indus. Bis hierher kam Alexander der Große, also eine Grenze. Aber Alexander wollte verbinden, was er in den Ländern sah. Der Feldherr verheiratete seine Soldaten mit Perserinnen. Griechische Lebensweise kam nach Kleinasien und an die Levante. Griechische Städte entstanden in Ägypten und Palästina. Und persische Kultur kam nach Europa. Keramik, Algebra, Schach, Literatur, das Mosaikon in Alexandria, Wissen und Philosophie. Hier entstand der Orient, der abendländische Blick nach Osten. Von dort kommt die Zeit. Die neue Zeit, das neue Denken, der Mithras-Kult aus Persien, die Gnosis, der Manichäismus, der Dualismus. Das ist dem Christentum nachgeschlichen wie ein Schatten. Wie ein Schatten in der ganzen christlichen Welt. die Vorstellung vom Satan als Gegenspieler, die Vorstellung vom Reich des Bösen, die Überzeugung vom Gegensatz, die Erfindung des Gegengewichts, die Rückführung des Schattens auf einen Schöpfer der Finsternis, das Ausweichen vor dem Monotheismus, die subversive Entgegnung. Die Deobandis sehen sogar im Totenkult einen Götzendienst. Tote reden nicht mit Gott. Tote sind keine Vermittler zu Gott. Das ist Beigesellung, sagen die Deobandis. Ein Mausoleum ist Heidenkult. Sie meinen den Märtyrerkult der Schiiten. Sie meinen die asketischen Sufis. Sie meinen den Götterhimmel der Hindus. Sie meinen die geisterbelebten Welten der Tibeter. Und sie meinen die heiligen Verehrung der Christen. Die indischen Heiligenbilder gleichen den Götterbildern der Hindus. Dieselben Posen, dieselben Gesten, dieselben Farben. Heidentum, sagen die Deobandis, eine islamische Denkschule aus Uttar Pradesh, indischer Islam. So einflussreich wie die Schule von Kairo. Sie streiten mit den Sufis, sie diskutieren mit den Salafisten. Sie haben Schulen, sie sorgen für Bildung. Sie entwickeln eine theologische Argumentationskultur. In den 1980ern sind Taliban ihre Schüler. Alles gibt es in Punjab und in Kaschmir. So verlaufen die Bruchlinien, die Einflüsse, die Zusammenhänge. Traurige Gesänge. Wehmütig weht der Wind über die Straße. Ich bitte Mutab anzuhalten. Ich gehe hinein. Trete durch den Torbogen lautlos. Halte lautlos das Mikrofon, um nichts zu versäumen. Einzelne Gläubige gehen an mir vorbei, verwundert. Ich schweige. Halte das Mikrofon und höre mit Kopfhörern. Es ist nicht nur eine kurze Gebetseinladung. Es ist ein langer, trauriger Gesang. Ich sehe drei Mädchen. Sie blicken zu mir und tuscheln. Sie stoßen sich an, geben sich einen Ruck und kommen auf mich zu. Drei 12-jährige Mädchen in islamischer Kleidung. Sie treten zu mir, verbeugen sich und sagen: "Good evening, Father." Sie begrüßen mich als Pfarrer. Sie haben mich heute in der Schule gesehen. Ich wurde Ihnen als Pfarrer vorgestellt. Sie haben mich wiedererkannt. Sie freuen sich, mich wiederzusehen. Ich besuche Ihre Moschee. Der europäische Pfarrer, der heute Ihre katholische Privatschule in Lech besucht hat und in Ihrer Klasse war, kommt in die schiitische Moschee, wo zwei Männer, einer auswendig, der andere mit Textblatt, ein Klagelied über den Märtyrer Hussein singen. Sie bedecken das Gesicht mit den Händen. Sie schluchzen. Bewegt ihre Stimme, doch kräftig. Ich bin an Husseins Grab gewesen. Männer mit tibetischen Gesichtern sitzen am Boden. Taschentücher. Hände vor dem Gesicht, ein Büchlein in der Hand, den Buben an der Hand, das Kinn aufgestützt. Zwanglos sitzt man am Teppichboden, an eine Säule gelehnt, an die Rezitation gelehnt. Wie im Kloster Tiksai die rot gekleideten Mönche im Singsang rezitieren, über ihre Schriften gebeugt. Wie im Shiva-Tempel von Kalladi die weiß gekleideten Brahmanenpriester den Sanskrit-Text rezitieren beim Punji. am spiegelglatten Marmorboden sitzend, Opfergaben vor dem Lingam ausbreitend. Sie sitzen aufrecht, aber an den Text gelehnt, der sie durch das Opferritual führt. Der orthodoxe Priester von Tekadi singt durchgehend, einmal zur Gemeinde hin, einmal in die Gebetsnische hinein. In der kunstvoll verzierten Säulenportal gerahmt, ein weiß bedeckter Altar steht, vor roten Stufen mit Kerzenleuchtern und hellblauem Himmel, mit heranschwebendem jugendlichen Jesus. Ein Singsang nicht. In der Gebetsrichtung sind die Ausschnitte erkennbar. Im Schwenken des Weihrauchfasses, in den Verbeugungen, in der Hinwendung zum aufgebauten Buch, im gelegentlichen Einstimmen der Gemeinde, im Wechselgesang. Der katholische Priester steht durchgehend aufgebaut hinter dem Altar, zur Gemeinde gewandt, rezitiert oder spricht beschwörend frei, ans Gewissen der Gläubigen gewandt. Ehrt eure Kinder, damit sie später euch ehren und wieder ihre Kinder. Lasst sie groß werden in Ehrfurcht. Lasst uns wachsen in der Ehrfurcht Gottes. Aufwachsen inmitten der Ehrfurcht. Ehrfurcht als Wachstumszone. Wie können hunderte Kinder in knappen Reihen stundenlang auf ihren Stühlen sitzen? Zu 50 in jeder Klasse. In Schuluniform mit Krawatte, angefangen mit Dreijährigen, jeweils eine Stunde über ihr Heft gebeugt, ihr Schulbuch, daraus rezitierend. Österreich haben sie darin nicht gefunden. In diesem Jahr lernen sie von asiatischen Ländern. Fröhlich blinzeln sie mich an. Sie lernen gern. Und was wüssten wir mehr übers Beten? Was sind die Psalmen anderes als Gebetsaufforderungen? Alle 150 münden in eine Gebetsaufforderung. Lobet Gott. Lobet den Herrn. Lobt ihn, ihr Menschen, ihr Geschöpfe, ihr Himmel. Es soll ein Lobpreis sein von überall her. Lasst uns aufwachsen inmitten von Lobpreis. Selig der Mensch, der da hinein seinen Weg findet, sich frei macht dafür. Dein Wille sei überall. Alles sei nach deinem Willen, ich und andere. Dann wäre gut zu leben, wenn nichts mehr dazwischen wäre, nichts uns abhielte. Es ist gut, sagen die Kinder. Alle 5 Ministranten sagen es einhellig. Es ist gut, dass wir hier sind. Das war ihr ermutigendes Wort an diesem Sonntag. Was sagen die Leute? Fragen wir die Frage Jesu weiter. Was sagen die Leute über die Kirche? Und was sagt ihr? Sie sitzen auf den Altarstufen und predigen direkt aus dem Herzen. Und die Gläubigen verstehen es direkt im Herzen. Dies ist mein geliebter Sohn, klingt es aus der Wolke. Dazu musste ich aufsteigen. Den Wasserfall entlang hinaufsteigen, über Leitern die Felswand hinauf. Dann an der Mooshütte vorbei, den meandernden Bach entlang. Die Kreuzotter begrüßt mich in Windungen. Die nächste Steilstufe, die obere Mooshütte. Dann, ich traue meinen Augen nicht, ein Bahnhof. Ein einsamer Westernbahnhof inmitten stiller Berge. Die kalte Herbergscharte, ein Hochmoor, Wollgras- und Torfmooshügel. Und schließlich, vor dem letzten Anstieg über Steinblöcke, der Blick ins Maltertal hinunter, in schwarz drohende Wolken hinein. werde deine Einsamkeit bewusst, dein Ausgesetztsein, bevor der Regen kommt. Komm herunter, sagt der Rabe.